Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Ulrich Wickert, Journalist und Autor, unter anderem von Krimis, dazu später mehr, aber auch von Sachbüchern. Ich habe hier eins in der Hand und alle, die heute dabei sind im offenen Studio, also unser Video-Live-Publikum, kann jetzt ein Buch sehen, das vielleicht bei dem einen oder anderen ein Déjà-vu auslöst. Der Ehrliche ist der Dumme. Und ja, in der Tat, Mitte der 90er Jahre, großer Bestseller aus der Feder von Ulrich Wickert. Aber ich kann Ihnen sagen, das Buch, das ich in der Hand halte, ist druckfrisch, denn es erscheint jetzt in einer Neuauflage. Und da muss ich Sie natürlich fragen, Herr Wickert, warum ist denn der Ehrliche immer noch oder schon wieder der Dumme?
Ja, der Verlag hatte die Idee, das nochmal aufzulegen. Ich bin da gar nicht drauf gekommen. Ich habe dann gesagt, da schreibe ich aber ein neues Vorwort. Und dieses neue Vorwort, das belegt, dass alles, was da drin steht, völlig ganz aktuell ist. Der Ehrliche ist der Dumme ist ja ein ironischer Titel. Das ist jemand, der einfach sagt, also wenn das so ist, dann ist der Ehrliche der Dumme. Der Untertitel heißt vom Verlust der Werte. Was sind Werte? Werte sind nichts anderes als gesellschaftliche Regeln. Und das Vorwort beginnt damit, dass ein junger Mann erschossen wird in der Tankstelle und der Mann, der ihn erschießt, sagt, ja, der hat dafür gesorgt, dass die Regeln eingehalten wird. Und dann steht aber in diesem Vorwort auch drin, dass ein Bundestagsvizepräsident, Herr Kumpicki, sagt, ach, als dieser ganzen Lockdown war, da bin ich immer bei mir in die Kneipe gegangen und die war zwar geschlossen und man durfte das gar nicht, aber wir sind alle hingegangen und ich habe vom Recht der autonomen Entscheidung habe ich sozusagen Gebrauch gemacht. Und da kann ich sagen, ja, wenn ein Bundestagsvizepräsident schon sagt, ich brauche die Regeln nicht anzuhalten, und hinterher dann auch noch angibt, dass sein Spruch noch nicht mehr Folgen gehabt hätte, außer vielleicht einen bösen Brief vom Landrat, dann sage ich mir, derjenige, der die Regeln einhält, der wird doch sagen, ja, da bin ich doch der Dumme, wenn ich es tue. Und das ist für mich das grundsätzliche Problem. Denn das steht im Buch, aber auch im Vorwort. Da gibt es dann die CDU-CSU-Politiker, die mit den Masken irre Gelder machen. Da gibt es die Bankiers, die jetzt gerade wieder eingesperrt werden, wie wir gesehen haben, weil sie Milliarden dem Staat weggenommen hat durch irre Finanzgeschäfte in dem Cum-Ex-Verfahren. Da gibt es Automanager, die im Gefängnis sitzen, weil sie die Käufer betrogen haben mit den Motorenabgaben. Ja, mein, was ist das für eine Gesellschaft? Und da sage ich immer, es fehlt an Regeln in der Gemeinschaft.
Ich musste da ganz aktuell, auch mit Blick auf unsere Sendung heute, an jemanden denken, der sich ganz offen hingestellt hat diese Woche und sich auch nicht an eine Regel halten will, die er selbst mit aufgestellt hat als bayerischer Ministerpräsident Markus Söder, nämlich die Impfpflicht für Pflegekräfte in Krankenhäusern, in Altenheimen, in Pflegeheimen. Das wurde ja von vielen so interpretiert als so eine neue Wolte des Markus Söder. Man könnte aber natürlich auch sagen, okay, man kann sich auch korrigieren. Oder würden Sie ihn da jetzt auch mit einreihen?
Na, ich würde auch erstmal sagen, wie kann der sagen, ich halte die Regeln nicht ein? Das finde ich absurd, so etwas. Und das finde ich von einem Politiker von dem Kaliber, finde ich das ganz gefährlich, weil er spricht ja hier nicht für die armen alten Leute, die in den Pflegeheimen sind und die geschützt werden sollen mit der Impfpflicht, sondern er spricht für die, die laut rummotzen und sagen, wir wählen dich dann nachher nicht mehr. Also da muss man doch sagen, wir müssen Regeln, wenn wir sie schon beschließen, dann müssen wir sie auch einhalten. Und insbesondere Leute, die die Macht haben, also Ministerpräsidenten, müssen erst recht dafür sorgen.
Ich habe mal hier in den Chat im offenen Studio in die Diskussion gegeben, wie die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Zuschauer da zu stehen zu diesem Titel und auch zu der Notwendigkeit, das wieder aufzuerlegen. Ich habe jetzt unterschiedliche Nachrichten für Sie. Die gute Nachricht ist, Herr Wickert, die meisten sagen, ja, super, passt wunderbar auch in unsere Zeit. Aber Natascha El-Kasri schreibt beispielsweise, ich glaube, dass Ihr Buchtitel heute nicht mehr passt. Die Menschen sind mittlerweile sehr gut informiert. Und ich würde diesen Gedanken auch mal aufnehmen und vielleicht noch weiten. Ist unsere Gesellschaft nicht auch im Vergleich zur Mitte der 90er Jahre als ja auch so ein bisschen so dieser egoistische Geist der neuen Märkte, Börsenfieber, Neoliberalismus, ja, all diese Stichworte um sich griff, haben wir da nicht auch wirklich insgesamt gesellschaftlich kollektiv dazugelernt und ja, diese gute alte Solidarität auch gerade jetzt in Corona-Zeiten wieder stärker entdeckt?
Einerseits ja, andererseits aber auch nicht. Wenn Sie das Buch lesen, dann werden Sie plötzlich feststellen, dass in diesen 25 Jahren, seitdem das Buch zum ersten Mal erschienen ist, ganz vieles eben nicht passiert ist. Ich zitiere dort den damaligen Vorsitzenden der CDU-Bundestagsfraktion, Herrn Schäuble, den ich nämlich zum Gespräch gebeten hatte, weil ich dieses Buch schrieb. Da saßen wir noch in Bonn. Und da fragte ich dem, hören Sie mal, ist das nicht schrecklich, dass der Bundestag sich immer mehr ausweitet? Was ist der Grund? Die Parteien wollen mehr Pöstchen für ihre Funktionäre. Und da sagt er, ja, wir haben viel zu viele Bundestagsabgeordnete, 400 würden reichen. Ja, was ist passiert? Der Bundestagsabgeordnete Schäuble war zum Schluss Bundestagspräsident und jetzt haben wir über 700 Abgeordnete.
Ich würde an der Stelle sagen, er hat sich redlich bemüht, aber ohne Erfolg.
Ja, er hat sich bemüht. Aber da gucken wir, und wer hat das verhindert? Die CSU hat es verhindert und die CDU haben es verhindert. Und ich hoffe, dass die jetzige Koalition endlich ein Wahlrecht schaffen wird, dass das reduziert, dass so viele Abgeordnete sind. Es kostet Hunderte von Millionen dem Steuerzahler. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel. In diesem Buch schreibe ich über die Gewalt von insbesondere jungen Männern in manchen Gegenden Deutschlands. Und dann zitiere ich eine Untersuchung, die sagt, das hat mit rechts und links nichts zu tun, sondern mit dem Frust dieser jungen Leute. Und jetzt lese ich vor 2-3 Wochen in der Frankfurter Allgemeinen ein Interview mit dem Verfassungsschutzpräsidenten, der sagt, also die Gewalt dieser jungen Männer hat mit rechts und links nichts zu tun, sondern mit Frust. Da sage ich, haben wir uns nicht irgendwie ein paar Gedanken gemacht? Und deswegen sage ich, dass wir wirklich viel tun sollten, um die Gemeinschaft zu fördern. Ja, es gibt viel Solidarität. Aber trotzdem bin ich der Meinung, wir sollen mal überlegen, ob wir nicht ein soziales Pflichtjahr einführen sollen. Ich habe das vor 25 Jahren in dem Buch vorgeschlagen. Helmut Schmidt hat es übernommen, AKK hat es übernommen. Viele Leute finden das richtig. Ich habe mit Robert Habeck, einem Mann, den ich sehr schätze, darüber gesprochen und er hat gesagt, ja, denn der hat das soziale Jahr mal gemacht, der hat gesagt, ja, aber ich bin dagegen, dass es Pflicht wird. Dann sage ich, na gut, dann müssen wir aber so viele Stellen schaffen, wie es auch freiwillige Leute gibt, die es machen wollen, denn im Augenblick können gerade 10%, die es machen wollen, eine solche Stelle bekommen. Mhm. Und dann müssen wir vielleicht in der Gemeinschaft auch dahin drängen, macht es. All diejenigen, die es gemacht haben, übrigens Olaf Scholz auch, und die sagen, durch das soziale Jahr, das wir gemacht haben, haben wir unglaublich viel über uns und über die Gemeinschaft kennengelernt.
Ich habe in der Tat gelesen in Ihrem Buch und bin da auch auf etwas gestoßen. Da haben Sie dann auch nochmal Werte eingefordert, ja, also die Rückkehr zu Werten. Kommen auch mit so Begriffen wie Disziplin. Eben, da ist mir irgendwie unweigerlich der junge Oskar Lafontaine eingerufen, der damals solche Sachen gescholten hätte mit dem Begriff Sekundärtugenden.
Ja, wissen Sie, ich habe noch ein viel schlimmeres Wort in diesem Buch, nämlich Pflicht. Und dann erkläre ich aber auch, was Pflicht ist. Nämlich ist es eine Selbstverpflichtung, gewisse Dinge in der Gesellschaft zu tun oder nicht zu tun. Ich habe in Amerika eins gelernt. Also ich habe das große Glück gehabt, dort mit einem Stipendium studieren zu können, zur Zeit von John F. Kennedy, der den Satz übernommen hat von Jefferson. Frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frag, was du für dein Land tun kannst. Und ich bin, nachdem ich sofort nach dem Stipendium zurückkam, bin ich habe ich mich ins Studentenparlament wählen lassen, weil ich gesagt habe, ich muss ein bisschen in meinem Bereich Verantwortung übernehmen. Und Kennedy hat noch was anderes gemacht. Er hat das Peace Corps in Leben gerufen. Das ist eine Art, wenn Sie so wollen, weltweites soziales Jahr. Und das finde ich, da sollten wir doch vielleicht darüber nachdenken. Also wenn ich Pflicht meine, dann ist das nicht die Pflicht, der einem Befehl gehorcht, sondern der Einsicht folgt, ich muss so handeln und kann nicht anders. Wenn Sie so wollen, Es gibt die goldene Regel, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Oder wenn sie Pflicht wollen, dann gucken sie auf den kategorischen Imperativ von Kant.
Ulrich Wickert, ich zitiere jetzt einfach mal aus dem Chat als Abmoderation an dieser Stelle von Lutz Kolbmüller, der schreibt, richtig, Herr Wickert.